ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auschwart im Studio. Brandenburg bekommt ein neues Regierungsbündnis. SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Auch die Ressortverteilung ist klar. Dazu aus Potsdam RBB24 Landtagsreporterin Amelie Ernst.
Brandenburg voranbringen, bewährtes sichern, neues schaffen. So ist der Koalitionsvertrag von SPD und BSW überschrieben. Und tatsächlich findet sich viel Bewährtes im Vertrag. Das Schulsystem bleibt wie es ist, alle Verkehrsmittel und Wege sollen weiter gefördert und alle Krankenhausstandorte gesichert werden. Ein großes Umsteuern ist das nach 5 Jahren Kenia-Koalition nicht. Wichtiger sei ohnehin das gemeinsame Agieren an sich, betonen die beiden Verhandlungsführer Robert Krumbach für das BSW und Dietmar Woidke für die SPD.
Der Koalitionsvertrag ist wahnsinnig wichtig. Viel wichtiger ist aber, dass man eine gemeinsame Problemanalyse hat und dass man auch fair und mit der gleichen Art und Weise an die Problemlösung herangeht.
Dass es schwere Verhandlungen waren, das liegt auf der Hand, aber dass sich trotzdem alle Beteiligten immer wieder bewusst gemacht haben, es ist unsere Verantwortung, eine stabile und zuverlässige Regierung für die Menschen in Brandenburg zu bilden.
Doch diese Stabilität könnte gleich zum Auftakt auf die Probe gestellt werden. Denn der BSW-Abgeordnete Sven Hornauf hat erneut angekündigt, am 11. Dezember bei der Wahl zum Ministerpräsidenten nicht für Dietmar Woidke stimmen zu wollen, weil die SPD weiter den Ausbau des Bundeswehrstandortes Holzdorf im Brandenburger Süden unterstützt. Auch der Koalitionsvertrag signalisiert Unterstützung für die Bundeswehr und ihre Verteidigungsfähigkeit. BSW-Fraktionschef Robert Krumbach lässt auf Nachfrage offen, ob Hornauf bis zur Wahl noch umgestimmt werden kann oder ob er die Fraktion verlassen muss. Dann hätte die Koalition im Potsdamer Landtag nur noch eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme.
Sie haben die beiden Möglichkeiten aufgezählt.
Auch im Bereich Wirtschaft lässt der rot-lila Koalitionsvertrag keine massiven Umbrüche erkennen. Der bereits begonnene Strukturwandel in der Lausitz soll weitergehen, genau wie die Kohleverstromung bis 2038, je nach Bedarf. Gleichzeitig sollen energieintensive Unternehmen angesichts der hohen Strompreise finanziell entlastet werden. Ein Ausrufezeichen setzt der Koalitionsvertrag dagegen mit Blick auf Russland und die Sicherheitspolitik. Man wolle sich beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine für eine diplomatische Lösung und für Friedensverhandlungen einsetzen, heißt es schon in der Präambel des 67-seitigen Papiers. Die Wirtschaftssanktionen gegen Russland sollen überwunden werden.
Wir haben nicht vor, ein Außenministerium zu bilden. Wir werden uns in Brandenburger Bescheidenheit auch weiterhin üben, werden aber alles dafür tun, mit den uns zur Verfügung stehenden landespolitischen Mitteln, um darauf hinzuwirken, dass es möglichst schnell zu einem gerechten und dauerhaften Frieden unter Wahrung der Souveränität der Ukraine kommt.
Sagt Dietmar Woidke. Genugtuung für das Bündnis Sahra Wagenknecht und ihren Landesvorsitzenden Robert Krumbach.
Sie können die Feststellung lesen, dass die Sanktionen gegen Russland auch unserer Wirtschaft Nachteile zufügen. Und Sie können auch lesen, dass es für uns zu diplomatischen Beziehungen zur Beendigung des Krieges dazugehört, auch wieder eine wirtschaftliche Normalität mit Russland zu erreichen.
Wegen dieser Formulierungen zeigt sich auch BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden. Anders als in Sachsen habe sich die SPD in Brandenburg auf einen echten Neubeginn eingelassen, so Wagenknecht. 3 Ministerien soll das BSW künftig in Brandenburg besetzen. Neben dem wichtigen Finanzressort auch das Gesundheits- sowie das Infrastrukturministerium. Konkrete Namen sollen aber erst folgen, wenn die Parteitage Ende kommender Woche über den Entwurf des Koalitionsvertrags abgestimmt haben.
Soweit RBB24 Landtagsreporterin Amelie Ernst. Am Vormittag war der S-Bahn-Verkehr in Berlins Mitte unterbrochen. Eine S-Bahn brannte und es gibt auch erste Hinweise, woran es lag. Unsere Reporterin Birgit Radatz mit den Hintergründen.
Rund 2 Stunden war der Zugverkehr zwischen Friedrichstraße und Tiergarten unterbrochen. Zwischen 10 und 10:30 am Morgen rief das S-Bahn-Personal die eigene Leitstelle an. Auf einem Video eines Zuggastes, das im Internet kursiert, schlagen Flammen aus einem Zugabteil der S7. Die war gerade auf dem Weg nach Ahrensfelde. Der Zug steht zu diesem Zeitpunkt an der Haltestelle Bellevue in Berlin-Mitte. Die Berliner Feuerwehr musste mit 30 Löschfahrzeugen und 90 Einsatzkräften anrücken, so Sprecher Mario Witt.
Von den Fahrgästen blieben glücklicherweise alle Personen unverletzt. Vom Zugpersonal sieht es so aus, dass die beiden Triebfahrzeugführer, die auch die Evakuierung unterstützt haben, mit dem Verdacht auf einer leichten Rauchgasvergiftung von uns vor Ort behandelt und vorsorglich ins Krankenhaus transportiert worden sind.
Der Bahnsteig wurde geräumt. Der Brand war verhältnismäßig schnell gelöscht, sagt Witt. Auch die Berliner Polizei, die Bundespolizei sowie die Kriminalpolizei waren kurz danach vor Ort. Bundespolizeisprecherin Anja Pester bestätigt, dass eine Verdächtige von der Berliner Polizei festgenommen wurde.
Tatsächlich haben Einsatzkräfte der Polizei Berlin eine Frau vorläufig festnehmen können, die mutmaßlich in der S-Bahn geraucht hat und den Brand verursacht hat. Das ist aber noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Berlin leitet jetzt Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ein und die übernehmen jetzt auch die weiteren Ermittlungen.
Warum das Feuer so schnell ausbrechen konnte, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Am frühen Nachmittag teilte die Polizei dann mit, dass die vorläufig Festgenommene an das Landeskriminalamt überstellt worden sei. Am Donnerstag soll sie dem Haftrichter vorgeführt werden.
RBB24-Reporterin Birgit Radatz war das über das Feuer in der Berliner S-Bahn. Dem Berliner Wald geht es nicht gut und daran ist die Klimakrise schuld. Was noch drin steht im aktuellen Waldzustandsbericht des Berliner Senats, weiß RBB24-Reporterin Lisa Splanemann.
Nasses Laub auf dem Boden, Moos auf Baumstümpfen, Gestrüpp, das aus der Erde ragt, rundherum hochgewachsene Bäume. Einige von ihnen sind mit großen weißen Zahlen markiert.
Also wir stehen jetzt an einem dieser 41 Probepunkte im Forstamt Tegel, wo Sie verschiedene Baumarten sehen. Sie haben hier Eichen, die nummeriert sind, Sie haben an den Kiefern die Nummern. Und das sind diese Bäume, die der Gutachter dann beurteilt.
Das erklärt Gunnar Heine, Direktor der Berliner Forsten. Eine festgelegte Anzahl an Bäumen wird an verschiedenen Orten überprüft. Das ist die Grundlage für den Bericht. Der zeigt, den Berliner Wäldern geht es schlechter im Vergleich zum letzten Jahr. Demnach zeigen fast 40% aller Bäume der Waldzustandserhebung deutliche Schäden. Dem Berliner Forst gehe es nicht so, wie man es gerne hätte, sagt Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt von der CDU.
Das Klima ist daran schuld. Wir haben es gesehen, im letzten Jahr war es so, dass wir noch sehr, sehr spät Frost hatten. Wir hatten einen sehr feuchten Winter, aber nicht durch Schnee, sondern durch Regen. Das hat dazu geführt, dass der Schnee, der gut versickern kann und gut aufgenommen wird vom Boden, der wurde eben nicht aufgenommen. Der Regen kann nicht so gut aufgenommen werden und dann der Spätfrost Ende April. Dadurch konnten die Laubbäume nicht so austreiben, wie sie eigentlich austreiben sollten. Und all das führt dazu, dass es dem Wald in diesem Jahr nicht so gut geht.
Besonders Eichen geht es schlechter. Laut Waldzustandsbericht lag der Anteil mit deutlichen Schäden teilweise über 70%. Um den Zustand des Waldes präzise zu ermitteln, sei eine Datenerhebung durch Satelliten notwendig. So Susanne Winter. Sie hat die Programmleitung Wald beim WWF Deutschland.
Die Waldzustandserhebung bezieht sich in Berlin ja nur auf sehr wenige Punkte und insofern bräuchte man eben zusätzlich satellitengestützte Aufnahmen, die einfach räumlich sind, also die ganze Fläche erfassen können und dann eben auch sehr zeitnah und aktuell sein können.
Man überprüft gerade den Nutzen eines solchen Monitorings, so die Umweltsenatorin. Vorsorgen könne man, indem Bäume gepflanzt werden, sagt Gunnar Heine, Direktor der Berliner Forsten.
Wir können jetzt akut nichts tun, damit der Waldschadensbericht besser aussieht, weil wir müssten das Wetter ändern oder wir müssten mehr gießen oder wir müssten die Temperaturen runterschrauben. Das können wir nicht. Wir können dem Baum konkret nicht helfen. Wir können nur sehen, dass wir versuchen einzuschätzen, wie sich das alles entwickelt und dann Vorsorge schaffen, indem wir eben Bäume pflanzen oder auf Naturverjüngung achten von Baumarten, die aus unserer Sicht heutzutage eine Chance haben.
Der Forstexperte mahnt, umso wichtiger seien Klimaschutzmaßnahmen.
Der Bericht von RBB24-Reporterin Lisa Splanemann.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Um zu helfen, hat der Berliner Andreas Tölke sein Leben als Lifestyle-Journalist eingetauscht gegen den Einsatz für Menschen in Kriegsgebieten mit seiner dafür gegründeten Hilfsorganisation Be an Angel, also sei ein Engel. Er ist jetzt ein Wanderer zwischen den Welten quasi oder wie Andreas Tölke es selbst beschreibt.
Das ist wirklich so, dass ich natürlich hier den Verein versuche, so gut wie möglich zu repräsentieren. Das heißt, da kommen dann schon auch mal Gala-Dinner dazu wo man sich anständig anziehen muss. Und dann sitze ich aber 10 Tage später wirklich in sehr merkwürdigen Unterkünften. Ich schlafe im Bus, ich esse Dosensuppen und habe eine schusssichere Weste an.
Mit seinem Verein holt der Berliner Menschen aus Kriegsgebieten heraus. Alte, kranke Kinder. Dafür braucht er Geld. Gerade bereitet er mit seinen Mitarbeitenden ein Charity-Dinner vor in einer improvisierten Galerie in Berlin-Mitte. Namhafte Künstler haben dafür Fotografien gespendet. Andreas Tölke hängt mit seinem Team die großen Schwarz-Weiß-Bilder auf und weiß aus seinem früheren Leben als Lifestyle-Journalist natürlich, wie und wo etwas am besten wirkt. Da werden einzelne Bilder auch nochmal umgehängt.
Ja, es hat schon mehr Sex, ne? Oder?
Früher hat der 64-Jährige für Magazine über Kunst und Architektur geschrieben. Heute versuchen Andreas Tölke und sein kleines Team von Mitarbeitenden und Helfern, die Folgen von Krieg und Leid zu mindern. Zum Beispiel in der Ukraine. Doch das Spendensammeln wird immer schwieriger.
Es liegt daran, dass auch Katastrophen in einem Wettbewerb sind. Die Ukraine ist nur noch 2 Fragen. Warum dauert das so lange und warum müssen wir das zahlen? Und es ist so ein Dauerrauschen geworden. Das sind ja jetzt bald 3 Jahre flächendeckender Angriffskrieg. Da gewöhnt man sich dran. Das heißt, das zu mobilisieren ist für uns extrem schwierig, weil wir alles aus Spenden finanzieren.
In den ersten Kriegsmonaten hat der Verein Be an Angel unter anderem viele Bustransporte organisiert. Rund 24.000 Menschen konnten so aus der Ukraine evakuiert werden. Regelmäßig reist Andreas Tölke auch selbst ins Kriegsgebiet. Von einem Büro in Kreuzberg aus organisiert Be an Angel die Einsätze. Das Team arbeitet vor Ort mit Einheimischen und anderen Hilfsorganisationen zusammen.
Ja, da sitzt ja noch
Valerie,
genau. Ich würde Valerie auch gerne noch mal treffen und gucken.
Andreas Tölke erzählt,
die Freiwilligen und Ehrenamtlichen dort evakuieren aus den Dörfern Unterbeschuss Menschen, versorgen medizinische Notfälle, versorgen die Alten, die noch dort geblieben sind, dort bleiben mussten, mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln.
Immer wieder bringt die Arbeit Andreas Tölke an seine Grenzen, so wie bei einer Begegnung mit einer erblindeten Ukrainerin. Er zeigt ein Foto, auf dem er im Arm der alten Frau liegt.
Im Gespräch habe ich gemerkt, sie weiß gar nicht, wer ist das denn da, diese komische Stimme, und habe sie angefasst und dann hat sie mich quasi rangezogen. Und wir lagen uns, ehrlich gesagt, weinend in den Armen, weil das ist jedes Mal wieder, wenn man direkt am Menschen dran ist, ist es nicht mehr theoretisch, sondern du gehst mit dem Menschen mit.
Schon 2021 ist Andreas Tölke mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Eine schöne Anerkennung, aber mehr Spendengelder bringt ihm das nicht. Helfen wird so immer schwieriger.
Ich finde, dass jeder das Recht hat auf Sicherheit. Eine Oma, ein Kleinkind, Zivilisten, die in ihren Häusern beim Abendessen sitzen, wo eine Bombe reinknallt, eine Rakete reinknallt, das bricht mir das Herz, das finde ich unerträglich.
Anfang Dezember wird er deshalb wieder in Richtung Ukraine aufbrechen und mit seinem Verein Be an Angel Menschenleben retten.
Die Weihnachtsmärkte haben schon auf, es weihnachtet bereits und zu einem zünftigen Weihnachten gehören nicht nur Spekulatius und Glühwein, sondern auch der Weihnachtsmann. Der echte aus Finnland kam heute am Flughafen BER an. RBB24-Reporterin Sabine Lüprig berichtet.
12.15 Uhr am BER. Ganz pünktlich ist die Finnair aus Helsinki gelandet. Auf dem Vorfeld warten Flughafenmitarbeiter mit Rentiergeweih und Nikolausmützen. Und da kommt er auch schon aus dem Flugzeug, der Jolupukki, Santa Claus oder Weihnachtsmann mit Rauschebart, roter Jacke und robusten Stiefeln.
Very nice to meet you, everybody. And I wish you a Merry Christmas and Happy New Year for everybody.
Bevor der Weihnachtsmann Geschenke verteilen kann, muss er für zig Fotos posieren und neugierige Fragen beantworten. Zum Beispiel, warum er denn nicht mit dem Rentierschlitten gekommen ist.
This time happened that I needed some.
Dieses Mal habe ich Unterstützung gebraucht, denn das Rentier Rudolf war nicht gut drauf und hatte einfach keine Lust zu fliegen.
Didn't want to fly.
Statt Rentierschlitten nun also das Flugzeug, mit dem der Yodopuki demnächst auch nach Tokio fliegen wird, um dort die Wunschlisten von aufgeregten Kindern entgegenzunehmen, so wie hier am BER vom 8-jährigen Emilian.
Also ich habe zu Hause ein paar Yu-Gi-Oh!-Karten, eine Tasse, ein Puzzle mit 1000 Teilen auf der Wunschliste. Also die ist noch nicht ganz fertig, aber dann werde ich ihm die auch sagen.
Ein paar Wochen dauert es noch, dann sind Emilians Wünsche vielleicht in Erfüllung gegangen. Dank des Yodopuki, der mit seinem Team vor Weihnachten im Dauerstress ist und sich daher schon jetzt auf die Freizeit im Sommer freut.
I swim a lot. I go to the sauna.
Im Sommer schwimme ich gern. Gehe in die Sauna und angel, mache eine Menge draußen in der Natur.
Damit er wieder fit für den Start der nächsten Weihnachtssaison ist.
Das Ganze ist eine Aktion der Santa Claus Foundation, die sich weltweit für Kinder einsetzt. Unsere Reporterin Sabine Löprig. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.